Man stelle sich einmal eine Stadt wie Wien vor, eine Großstadt mit ungefähr 2 Millionen EinwohnerInnen und annähernd 90.000 Wohnhäuser. Und es gäbe keine Straßennamen und keine Hausnummern. Wie könnte ein Postwesen funktionieren? Welche Orientierungspunkte sollte man dem Installateur nennen, damit er weiß, wo die kaputte Therme zum Reparieren ist und überhaupt, wo findet man einen Installateur? Und die Annehmlichkeiten des modernen Dienstleistungskapitalismus wie Paketzustellung und Essenslieferungen wären ohnehin ganz unmöglich. Frühe Ansätze für den Versuch, Ordnung in die boomenden Städte des 18. und 19. Jahrhunderts zu bringen, findet man im ersten Bezirk in der Ballgasse Nummer 8. Dort steht das Haus mit der Konskriptionsnummer 1343. Ein anfänglicher Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen. Welche Auswirkungen die unscheinbaren Erfindungen von Hausnummern und Auskunftsstellen auf die Entwicklung der modernen Stadt hatten und wie diese auch für Steuerwesen, Militär und Überwachung genützt wurden, sind Themen der heutigen Folge der
Geschichtskreislerei.
Heute begrüßen wir, Andreas und Walter, unsere Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei. Und wir haben heute ein sehr interessantes Thema, nämlich...
Ja, es geht heute um Hausnummern und damit aber auch um historische Phänomene von Kontrolle, Erfassung und Überwachung der Bürgerinnen durch den Staat. Oder vielleicht ist es auch andersrum. Heute haben wir wieder einen Studiogast, oder Walter?
Ja, und zwar einen sehr umtriebigen Historiker, nämlich den Anton Tantner. Anton, du bist Historiker und neben den vielen verschiedenen Forschungsfeldern, wie unter anderem Wiener Stadtgeschichte, aber auch Flugsandforschung, Dünen im Machland, Rodelberg in Strasshof, liegen deine Schwerpunkte ja vor allem in der Transformationsgeschichte der Neuzeit. Und was es besonders heute interessant wäre zu erfahren, sind deine Arbeiten und Forschungsergebnisse zum Thema Kontrollgesellschaften und Techniken. Normalerweise stellt man sich ja da so unter Kontrolltechniken und Gesellschaften Polizisten in Uniform oder in Schlapphüten vor oder einfach einen überwachenden Staat. Aber du hast eigentlich viele andere interessante Aspekte eingebracht und in deinen Arbeiten beschrieben, die eigentlich nicht so unmittelbar einem auffallen würden. Und über die wollen wir heute sprechen, nämlich einerseits über Hausnummerierungen, dann weiters über die sogenannte Seelenkonskription und Intelligenzbüros, also in Wien besonders das Wiener Fragamt. Und ja, da wollen wir heute mal über diese Arten von Kontrolle und Stadtentwicklung sprechen, die ja sehr widersprüchlich in sich auch sind.
Ja, hallo Anton. Ich starte vielleicht mal gleich mit einem Satz, der mir in der Vorbereitung irgendwie ins Auge gesprungen ist, weil ich glaube, dass das für uns Historikerinnen vor allem trifft, nämlich dass Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich sind.
Ja, das ist ja ein Zugang zur Geschichtswissenschaft, den Peter Berg, ein Medien- und Sozialkulturhistoriker, dem Wort der Entfamiliarisierung beschrieben hat dann. Das heißt eben genau das Vertraute eben als nicht vertraut darzustellen und eben auch bei so einem Phänomen wie den Hausnummern dann darzustellen, aus welchen Gründen, mit welchen Motiven und auch gegen welchen Widerstände diese eingeführt wurden.
Seit wann gibt es denn Hausnummern?
Ja, Hausnummern sind im Großen und Ganzen ein Phänomen, könnte man sagen, des 18. Jahrhunderts, des vielleicht sogenannten Absolutismus, also wo der Staat sich gerade auch dadurch bildet, dass die Behörden eben die Bevölkerung erfassen, nicht zuletzt, um sie dann zum Militär rekrutieren zu können, aber auch um Steuern einheben zu können, auch das nicht zuletzt aus militärischen Gründen. Und um das besser verwalten zu können, wurden in den europäischen Städten, so beginnend kann man sagen, ab Mitte des 18. Jahrhunderts dann Hausnummern eingeführt. Die Motive jenseits der Einhebung von Steuern oder der Rekrutierung dann der vor allem jetzt männlichen Bewohner der Häuser zum Militär waren auch die Militäreinquartierung, das heißt, dass Soldaten dort, wo es keine Kasernen gab, dann leichter Wohn-Schlafplätze zugewiesen werden konnten, aber auch polizeiliche Gründe, also eines der Argumente zur Einführung der Hausnummern war, dass dadurch dann doch leichter Verbrecher dann ausfindig gemacht werden könnten.
Genau, und diese Kriminalitätsprävention oder auch Bekämpfung ist ja eines der Hauptargumente gewesen beim ersten Versuch der Einführung von Hausnummern. Ich glaube, das war 1758, aber der ist ja gescheitert, oder?
Ja, also es war 1753, 54 gibt es in Wien tatsächlich schon so einen ersten Versuch, dann Hausnummern einzuführen. Und das Argument, mit dem dies der Bevölkerung schmackhaft gemacht werden sollte, war, dass dadurch ja liederliche, verdächtige Leute leichter ausfindig gemacht werden könnten. Allerdings hat von vornherein, also haben die Behörden befürchtet, ja, es könnte doch jetzt Widerstand gegen jetzt diese Adressierungstechnik, die aber zugleich auch eben als Überwachungs- und Kontrolltechnik wahrgenommen wurde, geben. Und es ist letzten Endes dann doch nicht dazu gekommen. Also es wurde zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht diese Technik eingeführt.
Und es war auch so, glaube ich, dass Menschen gemeint haben, die Stadt würde verunstaltet durch die Hausnummern, dass irgendwie Adlige nicht dieselbe Nummerierung haben wollten wie Bürgerliche, dass Dinge, die wir heute vielleicht auch hören würden, wenn irgendwas Neues eingeführt wird in dieser Stadt?
Ja, Hausnummern konnten teilweise auch, also fast schon als etwa als ein egalitäres Mittel, sagen der Gleichmacherei, wahrgenommen werden. Das lässt sich in Paris in den 1760er Jahren feststellen, also wo ein straßenweises Nummerierungssystem eingeführt wurde und wo dann ein Stadtbeschreiber, ein früher Journalist könnte man sagen, nämlich Mercier in seinem Tableau de Paris, dann beschreibt, dass das doch nicht geht, dass jetzt ein Haus eines Adligen oder eines Bischofs eine höhere Nummer bekommt dann als das Haus eines einfachen Handwerkers, weil alle wollen doch jetzt die Nummer 1 haben dann, alle wollen Cäsar sein, schreibt er. Ja, und dieser Aspekt, der, also fast schon könnte man sagen, demokratische Aspekt sozusagen vor der Hausnummer, sind alle Häuser gleich. Der lässt sich dann auch in der Habsburger Monarchie feststellen als Argument, allerdings erst ein bisschen später, als dann, nachdem in Wien und auch in vielen anderen Provinzen der Monarchie die Häuser nummeriert wurden, wurden dann in den 1780er Jahren, wurde ein ähnlicher Versuch dann in Ungarn gestartet, dann die Häuser zu nummerieren, und dort wurde von vornherein mit dem Widerstand des Adels gerechnet, dass die Adligen nicht einverstanden sind, dass ihre Palais jetzt gleichermaßen nummeriert werden. Und da war eines der Argumente von Seiten der Obrigkeit, dass doch auch in Wien die Hofburg die Nummer 1 hat und dass doch die ungarischen Adligen sich jetzt nicht dagegen wehren sollten. Allerdings muss man sagen, dass dort in Ungarn tatsächlich zumindest vorläufig dann mal die Einführung sowohl der Hausnummerierung als die damit verbundene Volkszählung mal gescheitert sind in den 1780er Jahren am Widerstand des Adels und dann eigentlich erst ja knapp 20 Jahre später dann endgültig eingeführt werden konnten.
Wurden eigentlich diese Argumente, um die Hausnummerierung durchzuführen, wurden die eigentlich von der Bevölkerung positiv aufgenommen? Gab es da Widerstände eigentlich auch dagegen? War man von den Argumenten der Behörden überzeugt?
Im konkreten Fall in Wien und in der westlichen Provinzen der Habsburger Monarchie wusste die Bevölkerung, dass diese Hausnummern, die sogenannten Konskriptionsnummern, eingeführt werden, um ein neues Rekrutierungssystem vorzubereiten, wo das Argument der Behörden war, dass dieses jetzt gerechter sein soll als davor während des Siebenjährigen Kriegs. Also wir sprechen ja um die Jahre 1770 bis 1772 der Einführung der Hausnummerierung, wo also zum Teil willkürlich dann die jungen Männer zum Militär eingezogen werden sollten. Und jetzt durch dieses neue System sollte mal also eine große Tabelle der gesamten Bevölkerung, vor allem mal der männlichen Bevölkerung, dann erstellt werden, um dann, so war das Argument, quasi für mehr Gerechtigkeit bei der Rekrutierung der Männer zum Militär zu sorgen. Das war teilweise der Bevölkerung schon bewusst. Zugleich aber war klar, sagen dann diese Nummern sind jetzt neue Symbole des Staats, die an den Häusern angebracht werden. Die wurden ja aufgemalt dann und bedeuten auch so etwas wie ein Eindringen sagen der Behörden dann in eigentlich private Räume, um den Zugriff der Behörden, nämlich sowohl jetzt auf die darin lebenden Männer als auch, und auch das war ja teilweise schon damals in Vorbereitung, dann auf die Reichtümer im Sinne einer leichteren Besteuerung, dann einer besseren Verwaltung der Steuereinhebung dann, um die Demokratie durchzuführen. Und deswegen gab es vereinzelt tatsächlich zumindest mal Skepsis gegen die Hausnummerierung oder teilweise auch tätlichen Widerstand. Der ist mir für Wien zwar bislang nicht so explizit untergekommen, allerdings dafür in manchen ja tschechischen Städten, Gemeinden dann, in Jichlava, in Iglau zum Beispiel, also in Mähren, da wurde mal eine Nummer, die auf einer Klostermauer angebracht war, mit Unflat beworfen. Es gibt dann eine böhmische Stadt, Litomyschl, dort wurden Nummern mit einem eisernen Zeug ausgekratzt, dann, nachdem sie mal angebracht waren. Das heißt, solche Fälle von tätlichem Widerstand gegen die Hausnummerierung findet man zum einen in der Habsburger Monarchie, zum anderen auch in anderen europäischen Städten. Man kann allerdings insgesamt sagen, dass die eher punktuell geblieben sind. Vielleicht auch deswegen, weil die Hausnummern dann von der Bevölkerung angeeignet werden konnten für ihre eigenen Zwecke. Es war ursprünglich ja jetzt nicht gedacht, dass die jetzt diese Hausnummern der Orientierung dienen sollten für jetzt Reisende oder für die Stadtbevölkerung. Aber sie wurden dann tatsächlich auch für diese Zwecke verwendet. Es konnten dann Briefe leichter zugestellt werden und auch eben dann Adressen leichter angegeben werden. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum schließlich doch dann also die Hausnummerierung sich durchgesetzt hat.
Kann man vielleicht auch einen Zusammenhang sehen zwischen dem braven katholischen Wien, wo es dann keinen Widerstand gab, und das protestantische Mähren und Böhmen, wo man sich vielleicht eher gegen die Obrigkeit zu wehren wusste oder eine Mährentradition gab?
Gut, ich glaube, religiöse Unterschiede könnte ich bislang jetzt so nicht feststellen, vor allem natürlich auch, weil damals, also wir befinden uns ja gerade in Tschechien, ist ja das die Zeit des Temno oder Finsternis, also der dunkelsten Gegenreformation, wo wir noch also ein bisschen entfernt sind davon, Toleranz dann für Protestantismus zugelassen zu bekommen dann, also 10 Jahre ja erst später dann. Das heißt, das sind wir wohl durchgehend in einem eher katholischen Bereich dann. Was Wien anbelangt, so war es ursprünglich gar nicht mal so sehr die militärische Motivation, die die Hausnummern, das Motiv war, die Hausnummern einzuführen, sondern es war von der Seite der Hofkanzlei, der politischen Behörde, die da meinte, dass man doch auch in so einer großen Stadt eben wie Wien dann eben ein solches System einführen sollte.
Wie kommuniziert das mit dem wunderschönen Titel deiner Dissertation, Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen?
Ja, die Häuser sind ja deswegen nummeriert worden, um die sogenannte Seelenkonskription besser verwalten zu können. Seelenkonskription ist ein Begriff, könnte man sagen, man könnte es heute als Volkszählung betrachten. Es wird ja immer auch als einen Vorläufer der Volkszählung erwähnt, wo es darum ging, eben dann die gesamte Bevölkerung zum Großteil mal summarisch zu erfassen, was die Männer anbelangt, diese auch namentlich in Tabellen zu verzeichnen. Ein paar Jahre später dann, im Jahr 1777, da werden dann auch die Frauen namentlich erfasst dann. Das hat im 18. Jahrhundert verschiedene Gründe, eben ja zum Teil auch also bevölkerungspolitische, also Staaten definieren sich auch dadurch, dass sie einen ja die Ressource des Volks haben, das zur Bevölkerung wird, dann einerseits um seine Kriege führen zu können, andererseits aber auch, um diese Bevölkerung dann besteuern zu können. Ja, und die ersten Versuche, die beginnen ja so Mitte des 18. Jahrhunderts, 1754 in der Habsburger Monarchie. Nur da ist den Behörden bewusst, dass die Grundherren ihnen die Seelen, wie es eben heißt, dann verschweigen, weil die selbst natürlich die Grundherrschaften, den Zugriff dann auf die Bauern eben weiter möglichst behalten wollen und jetzt nicht eine konkurrierende, ihnen übergeordnete, dann eben staatliche Behörde dann auch noch dabei haben wollen.
Das heißt aber auch, weil ja andererseits ja auch immer wieder auf kirchliche Ressourcen zurückgegriffen worden ist, jetzt in der Erfassung der Bevölkerung. Wir haben hier eine quasi Auseinandersetzung oder ein langsames Ersetzen von feudalen oder auch kirchlichen Mitteln und Systemen durch moderne staatliche Systeme.
Genau, also Historikerinnen und Historiker haben ja zuletzt nicht nur, aber auch für die Habsburger Monarchie diesen Begriff des Fiscal Military State verwendet. der vor allem durch Erfordernisse der Kriegführung und Kriegsfinanzierung eben dann seinen Behördenapparat aufbaut, sich dabei teilweise eben dann der vorhandenen Strukturen, also eben genau der kirchlichen, auch also der feudalen, grundherrschaftlichen Strukturen bedient, aber eben dann auch versucht, parallel dazu welche aufzubauen und dabei nicht zuletzt eben auch die Militärs heranzieht, weil die sind eben schon vorhanden, brauchen teilweise halt dann die ausreichende Bildung, um die eben auch dann zur Erfassung der Bevölkerung, aber auch für andere Zwecke, zum Beispiel die Kartografie, eben dann die Landesvermessung dann einzusetzen. Und das geschieht eben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr massiv.
Mhm. Wie ist das eigentlich auch technisch abgelaufen? Ich denke mir, es war ja wahnsinnig kompliziert, überhaupt zu definieren, was ist ein Haus? Wer wohnt da drin? Also ich denke mir, das eine Mal war eine Mühle, das andere Mal war irgendwas wahrscheinlich eine Werkstätte. Wie ging man da eigentlich vor? War ein sehr komplexer Prozess der Definition, nehme ich an.
Ja, also da gibt es immer wieder auch dann sehr schöne Schriftwechsel und Nachfragen zwischen den verschiedenen Instanzen der Behörden. Was soll denn jetzt wie nummeriert werden? Eine der Definitionen, die ich gefunden habe, war die, dass ein Haus eben quasi jedes Gebäude ist, wo jemand wohnt oder wohnen könnte eben. Allerdings eben Nebengebäude, wie jetzt irgendwelche Flachshütten und so, dann sollten nicht nummeriert werden. Sehr wohl allerdings zum Beispiel die Schiffsmühlen, also das ist ja sagen wir ein Lieblingsgebilde, gerade auch in Wien an der Donau sind die ja am Wasser gelegen, verankert am Ufer, um eben das Müll zu mahlen. Dort hat aber eben der Müller mit eventuell dann Gesellen gewohnt. Nur konnte diese Schiffsmühle ihren Platz wechseln und dann war eben die große Frage, welche Hausnummer kann dann jetzt dann schließlich dieser Mühle gegeben werden, wenn die mal bei der einen Gemeinde dann angelegt hat, dann aber wieder bei der anderen Wiener Umlandgemeinde, sei es jetzt Klosterneuburg oder Brigittenau, dann ja, die Lösung war in dem Fall, dass die Nummern der Besitzer der Wohnorte, wo die gewohnt haben, dann an diesen Mühlen dann auch angebracht wurden. Ein anderes schönes Beispiel sind die Holzhackerhütten dann in den niederösterreichischen Wäldern, die temporär eben dann den Holzhackern, den Holzfällern dann Unterschlupf geboten haben, die dann aber eben auch wieder abgebaut worden sind. Und auch hier also beschäftigen sich die Behörden dann recht ausführlich damit, was denn mit denen geschehen sollte. Letztendlich wird ja dann ein System der Durchnummerierung gewählt. Es werden also pro Gemeinde, pro Ortschaft dann die Häuser von 1 an durchnummeriert dann. In Wien war es dann naheliegenderweise ja die Hofburg, die die Nummer 1 bekommen hat.
Und die Straßen wurden ja auch durchnummeriert. Dann waren, also die Straßen waren eine Einheit in der Nummerierung. Das war ja dann, glaube ich, auf der einen Seite die Geraden und die Ungeraden. Das war aber in einer anderen Stadt, glaube ich, schon, da wurde Vorbild genommen, oder?
Nein, also wichtig, das System damals war tatsächlich in Wien noch lange nicht das System der straßenweisen Nummerierung. Das ist erst 90 Jahre später eingeführt worden. In den Jahren 1770-72 sind die Gemeinden durchnummeriert worden. Hängt auch damit zusammen, dass es damals ja oft entweder noch keine Straßennamen gab oder aber, was Wien jetzt anbelangt, die ja noch gar nicht sichtbar angebracht waren dann an den Häusern. Das ist erst ein Phänomen, das so 10, 15 Jahre später auftritt dann. Das heißt, es sind die Häuser Wiens dann, und das damalige Wien ist ja der heutige erste Bezirk gewesen, von 1 an durchnummeriert worden, bis dann also das letzte Haus, das war zunächst bei der Stadtmauer, dann aber eben in der Ballgasse 8, eben würde man es heute adressieren würde, das hat dann die Nummer 1343 bekommen.
Das ist unser Ort, der eben nicht 1312, sondern 1343 als höchste Nummer bekommen hat.
Genau, das war dann knapp nach der Vollendung dieser Seelenkonskription, dass dann dieses Haus so eigens zu einer Tischlerherberge umgestaltet wurde, dass es dann eben auch eine eigene Konskriptionsnummer bekommen hat, die heute eben hier noch eben sichtbar ist in der Wallgasse. Gut, und die Vorstädte, die Wiens und auch die Vororte, die sind eigens auch dann von 1 an durchnummeriert worden. Das Problem dieses Systems war natürlich, dass wenn jetzt ja Städte wachsen, Häuser neu gebaut werden, Häuser abgerissen, zusammengebracht angelegt werden, dass dann diese durchgängige Kette an Zahlen, die sowieso gerade bei einer vierstelligen Nummer schon einmal nicht so leicht irgendwie dann für eine Orientierung dann gesorgt hat, dass diese Kette eben dann durcheinander gekommen ist und sich dann bald niemand mehr ausgekannt hat und das ganze 19. Jahrhundert ziehen sich, was Wien anbelangt, dann eben die Klagen in den Zeitungen durch, dass man sich in diesem Meer der Häuser ja überhaupt nicht mehr zurechtfinden kann, weil dann eben damals ja auch die Vorstädte schon zusammenwachsen dann. Und daher dann eben erst dann in den Jahren um 1859, 1861 dann die sogenannten Orientierungsnummern, das heißt die Straßenweisennummern dann eingeführt worden sind.
Wie haben sich da eigentlich die Menschen beholfen? Also haben die noch zum Beispiel alte Wegmarkierungen genutzt, wie das ehemalige Gasthaus zum Goldenen Ochsen? Oder wie hat man in dieser Zeit, wo dann diese Verwirrung quasi geherrscht hat, wie ist man damit umgegangen? Wäre eine Frage von mir. Und die zweite Frage vielleicht auch, wir haben ja in unterschiedlichen Städten ganz unterschiedliche Formen der Nummerierung. Also es ist ja manchmal recht verwirrend. Wer mal in Berlin war, weiß natürlich, dass man sich da plötzlich ganz anders orientieren muss. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, bevor Hausnummern eingeführt wurden, gab es ja schon das, wenn man so möchte, Adressierungssystem der Hausnamen, dann also im städtischen Bereich vor allem, das heißt, die, wo also Häuser zum Schwarzen Adler oder zum Goldenen ABC hießen, mit dem Problem eben, dass gerade in Wien dann manche Häuser eben denselben Namen getragen haben, das heißt, da musste man auch noch nähere spezifizieren. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Orientierung also im 18. Jahrhundert, also bevor jeder da mal gedruckte Pläne hatte oder heute Google Maps oder ähnliche Hilfsmittel am Handy, dass Orientierung ja sehr viel über persönliche Kontakte beziehungsweise über Nachfragen lief. Das heißt, Reisende hatten unter Umständen ja ein Empfehlungsschreiben mit dabei, wussten, wen sie aufsuchen wollten und haben dann eben diese Person dann auch dadurch dann finden können, dass sie in ein Gasthaus gegangen sind dann und eben nach dieser Person gefragt haben und dann näher wissen wollten, wo eben diese Person zu finden war. Das heißt, es gab zum einen die Hausnamen, im ländlichen Bereich ja die Hofnamen mit den sogenannten Vulgonamen, die auch heute zum Teil auch noch in Verwendung sind, die aber eben so auch eine Form von lokalen Wissen ja sind. Und genau darum geht es ja auch bei der Hausnummerierung, dass, wenn man so möchte, es so eine Art ja auch Verstaatlichung des Wissens gibt. Es gibt ja von James Scott ein Buch mit dem Titel Seeing Like a State. Und darum, genau darum geht es eben auch um die Sichtbarmachung eigentlich ja auch vielleicht lokaler Beziehungsnetzwerke dann für die Behörden, die ja sonst eben blind sind, beziehungsweise dann noch mehr auf Mittelspersonen dann angewiesen sind, um jetzt einzelne Personen zu finden. Und da sind die Hausnummern eben auch ein Mittel dafür, dann diese Sichtbarkeit eben für die Behörden dann zu erhöhen. Umgekehrt wiederum können natürlich dann genau, ist genau diese Sichtbarkeit natürlich dann auch für alle anderen dann Menschen ja vorhanden und auch eben auch aneigenbar. Das heißt also, es gibt sogar diese Mittel der des Auffindens oder des Nachfragens dann bevor der Einführung der Hausnummerierung. Gut, und im 19. Jahrhundert, wo dann auch durch zunehmende Reisetätigkeit und so noch weitere Austauschprozesse, da wird es halt dann schon langsam dann schwierig und deswegen dann eben die Klagen dann, dass es eben nicht mehr einfach ist, jemanden zu finden. Auch innerhalb der Häuser selbst kannten sich ja dann die Bewohnerinnen und Bewohner teilweise auch nicht mehr in den größeren Mietshäusern. Da gibt es eben die schöne Institution des Hausmeisters, der dann also ab Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert dann immer wichtiger wird, dann um dann innerhalb eines Hauses dann Mieterinnen und Mieter finden zu können.
Zur Institution des Hausmeisters, lieber Walter, könnten wir einmal eine eigene Folge machen.
Ja, super spannend. Also der Hausmeister als Symbol des Wiener Gemüts wäre auf jeden Fall ein tolles Thema. Noch zurückkommend auf diesen organisationstechnischen Fortschritt mit der Durchnummerierung. Also viele Megastädte, glaube ich, wie Tokio oder Mexico City haben es ja bis jetzt nicht wirklich auch geschafft, so ein durchstrukturiertes System einzuführen. Aber wie du es auch vorhin erwähnt hast, zum Teil birgt das ja auch Gefahren. Also es wurden ja auch die Zuschreibungen von außen vorgenommen, wer wohnt in diesem Haus. Es war dann öffentlich sichtbar und zum Beispiel auch religiöse Zugehörigkeiten.
Ja. Das Spezielle für die Habsburger Monarchie war für dieses Einführen der Hausnummerierung, dass damals unterschieden wurde zwischen sogenannten jüdischen und christlichen Häusern. Das galt jetzt nicht für Wien, weil schlicht und einfach in Wien damals ja fast gar keine Juden und Jüdinnen wohnen durften, so als die Hausnummern eingeführt wurden. Ganz wenige, also sagen rund um den Hof oder so, sind ja damals bekannt. Und vor allem durften die aber auch gar keine Häuser besitzen. Sehr wohl aber in Böhmen und Mähren Dort gibt es jüdische Gemeinden, zum Teil schon recht lange. Und deren Häuser, die werden eigens nummeriert, nicht mit, also wie es damals heißt, deutschen Ziffern, sondern mit römischen Zahlenzeichen. Das heißt also zum Beispiel in Cebic, das ja bekannt ist für sein jüdisches Viertel, das heute als UNESCO-Weltkulturerbe eben gilt. Dort sind die Häuser, die also im Besitz von Juden und Jüdinnen waren, eben dann mit römischen Zahlenzeichen extra nummeriert worden. Das heißt, da ist diese, sagen, religiöse Zugehörigkeit dann selbst noch durch die Verwendung eines anderen Zeichensystems, eines ja anderen Zahlenzeichensystems dann sichtbar gemacht worden. Und das ist ein System gewesen oder eine Unterscheidung, die bis ins 19. Jahrhundert dann ihre Gültigkeit besessen hat, wo ich bislang noch nicht genau weiß, wann diese Unterscheidung aufgehoben wurde. Vielleicht erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nämlich.
Das heißt, wir haben da nicht nur eine Ordnung, sondern auch eine Markierung.
Ja, eine Markierung. Das ist allerdings tatsächlich also wirklich, also könnte man sagen, eine besondere Perfidie der Habsburger Monarchie, diese Unterscheidung auch selbst noch bei so etwas, wo man ja denke, neutralen dann, wie eine Hausnummer dann sichtbar zu machen.
Weil du sagst, eine Besonderheit der Habsburger Monarchie. Und wie kommt es jetzt zu diesen unterschiedlichen Ordnungen in unterschiedlichen Städten?
Die verschiedenen Systeme der Hausnummerierung, die zum Teil schon im 18. Jahrhundert entwickelt wurden, die habe ich ja tatsächlich versucht, dann auch so einigermaßen aufzugliedern, wo das erste System ja tatsächlich mal das System der Durchnummerierung der gesamten Ortschaften ist, von 1 an durch bis zum Haus eben mit der höchsten Nummer. Das ist also das System, das in der Habsburg-Monarchie verwendet wurde. Schon früh, allerdings auch Mitte des 18. Jahrhunderts, gibt es das System der blockweisen Nummerierung. Das heißt, es wurde zum Beispiel in Madrid verwendet, Mitte des 18. Jahrhunderts. Das heißt, ein Häuserblock bekommt eine Nummer und dann werden die einzelnen Häuser dann nummeriert. Das heißt, wir haben Manzana, das wäre sagen wir, der Block, dann Nummer 3 und dann Haus Nummer 4 innerhalb dieses Blocks.
Da spielt ja durchaus die Architektur der Stadt eine Rolle, weil natürlich Madrid auch so beschaffen ist, dass sich das anbietet.
Ja, für ein anderes ähnliches Beispiel wäre Mannheim, das ja dessen Zentrum bis heute als Quadratestadt gilt, wo also wir so eine rasterförmige Stadtplanung haben. Auch da ist es recht leicht möglich gewesen, ein solches ja blockweise System dann einzuführen. Ja, straßenweise Systeme, so wie sie uns geläufig sind, die kommen dann erst eher später. Dann, da gibt es zunächst eben dieses System der Hufeisennummerierung. Das heißt also, auf einer, am Anfang einer Straße wird mit 1 begonnen, dann gehen die Nummern der Häuser durchgängig auf derselben Seite dann hinauf und dann eben auf der anderen Seite gehen die Straße, sagen, wieder zurück, eben so ähnlich wie bei einem Hufeisen, wo also dann das Haus mit der höchsten Nummer mehr oder weniger gegenüber dem Haus mit der Nummer 1 steht. Genau dieses System ist dann eben, und das ist erst recht spät ja geschehen, in Berlin dann um 1800 eingeführt worden. Und deswegen gibt es in Berlin teilweise bis heute dann eben diese große Verwirrung, wenn man also aus einer Stadt wie Wien oder eben Paris kommt und das sogenannte wechselseitige System gewohnt ist, dann wird man in Berlin eben zum Teil, wenn man nicht aufpasst, dann sehr lange eine Straße entlang gehen. Hier ist es so, und das ist hängt gar nicht mal zusammen mit der Teilung Berlins dann, dass zur Zeit der Weimarer Republik versucht wurde, dann in Berlin dann das wechselseitige System, also gerade Nummern auf der einen, ungerade Nummern auf der anderen Straßenseite einzuführen. Das ist aber nicht durchgängig geschehen. Das heißt, in den Außenbezirken Berlins gibt es eher das wechselseitige System, im Inneren aber eben dieses hufeisenförmige System. Das ist also, zählt zu den uns, vielleicht für die uns vertrautesten Systeme, dieses wechselseitige System, dessen Geschichte ist ja auch ganz interessant dann, auch die gehört wahrscheinlich noch weiter erforscht dann, aber nach dem derzeitigen Stand der Hausnummernforschung wurde das erstmals in den USA in Philadelphia, also bereits Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt und 1805 dann in Paris. Gut, und in Wien hat es dann eben noch einmal mehr als 50 Jahre gedauert, nachdem es mal in Paris eingeführt war, dass dann, um eben sagen, diesen Chaos der Konskriptionsnummern dann Einhalt zu gebieten, dass es dann eben in den Jahren um 1860 dann eingeführt worden ist.
Ja, es gab ja dann auch andere Ordnungstechniken und Vorhaben. man musste das ja auch mal ein bisschen vorstellen. Also Wien wahrscheinlich so 18. Jahrhundert, totales Chaos, trotzdem eine prosperierende Wirtschaft, Arbeitsteilung schreitet voran. Man will sich informieren, wo erhält man Güter, es wird unübersichtlich. Es reicht nicht mehr nur über persönliche Bekanntschaften, Waren zu kaufen oder Dienstleistungen zu konsumieren. Heutzutage, nehmen wir an, man organisiert ein Fest, man schaut einfach entweder ins gelbe Telefonbuch, in die Telefonseiten früher und jetzt googelt man, wo kriegt man Catering her, wo kriegt man Sitzmöbeln her. Damals konnte man, wenn man in die Stadt kam, nicht so leicht diese Informationen beschaffen. Also es brauchte eine Institution, um zum Beispiel zu erfahren, wo kriege ich den Wein her, wo kriege ich das Catering her, wo kriege ich den Friseur her, der mich für den Abend herrichtet. Und da gab es eine neue Institution, nämlich das Fragamt. Und das hat ja auch eine interessante Geschichte.
Genau, also solche Einrichtungen, die in der Habsburger Monarchie eben diesen schönen Namen Fragamt getragen haben, die sind ab dem 17. Jahrhundert in den großen europäischen Städten geschaffen worden, unter dem Namen Büro oder Adressbüro in Paris bereits 1630. Damals hätte es auch schon die Möglichkeit gegeben, dann recht bald danach in Wien eine solche Einrichtung zu gründen. Das war ein baskischer Sprachlehrer, der in Wien eine Fragstube einrichten wollte. Der ist allerdings am Widerstand der theologischen Fakultät gescheitert, die irgendwie meinte, dass wenn jetzt an diesem Ort so viele verschiedene Personen zusammenkommen, dass sich das doch nicht schickt. Gut, dann allerdings eben mit so, ja, könnte man sagen, 70 Jahre Verspätung dann im Jahr 1707 ist in Wien das heutige Dorotheum ja gegründet worden. Und gegründet worden ist das allerdings als Versatz- und Fragamt. Genauso steht es ja auch noch auf der Infotafel, die wir also heute am Dorotheum noch finden, drauf. Und dieser Aspekt des Fragamts bezeichnet genau diese Einrichtung der Informationsvermittlung, deren Basisfunktion ja die Vermittlung von Arbeit, Kapital und Waren war. Am Anfang hat dieses Fragamt, das auch als in der vollen Bezeichnung als Frag- und Kundschaftsamt bezeichnet worden ist, noch eher wenig Aktivitäten gesetzt. Erst dann so ab Anfang der 1720er Jahre, als dieses Fragamt in eine enge Kooperation mit dem Wienerischen Diarium, also der Wiener Zeitung, die ja erst vor kurzem eingestellt worden ist, dann eingegangen ist, hat es dann eine größere Aktivität gehabt. Dann ein solches Fragamt kann man sich vorstellen, dass eine schriftliche Liste führt von ja, Angeboten, die Menschen, die dorthin gehen, machen, wie zum Beispiel eben den genannten Wein, der irgendwo zum Verkauf ansteht, oder um eine Wohnung zu vermieten oder zu verkaufen, ja, oder sonst irgendwie dann eine bestimmte Summe an Geld irgendwie dann, die verliehen werden soll, gegen dann entsprechend dann einen Zinssatz. Das wurde in ein Register, ein schriftliches, eingetragen und umgekehrt konnte dann jemand, der ein Interesse an hatte, dann Einsicht nehmen und eventuell gegen eine gewisse Gebühr dann irgendwie die Auskunft zu bekommen, wo ist denn jetzt dann die Ware, die gesucht wird, dann zu finden. Deswegen auch zum Teil diese Bezeichnung als Adressbüro, wahrscheinlich eher im Sinne des französischen S'adresse, zu wissen, an wen kann man sich denn wenden, eben dann um die gesuchte Ware oder was auch sonst immer dann zu bekommen. Ja, viele dieser Eintragungen sind recht schnell dann mal sagen vermittelt worden. Allerdings ist oft eben etwas übrig geblieben und dafür gab es dann die Einrichtung des Intelligenzblattes oder eben dann des Kundschaftsblattes, eigentlich könnte man sagen ein frühes Anzeigenblatt, wo dann in Form von so ganz kurzen Kleinanzeigen dann veröffentlicht wurde, was denn jetzt alles auch noch weiter zur Vermittlung ansteht an Waren oder an Immobilien. Das ist bereits im 17. Jahrhundert der Fall gewesen in Paris. Dort gibt es dieses Anzeigenblatt von dem Büro d'Adresse, die Feuille du Büro d'Adresse und Ähnliches lässt sich dann eben auch in Wien dann feststellen, wo dann ab den 1720er Jahren das Kundschaftsblatt erscheint. Im Grunde genommen ein Anzeigenblatt, wie dann im ausgehenden 20. Jahrhundert in Wien recht bekannt der Basar gewesen ist dann. Ja, und in diesem Kundschaftsblatt sind allerdings dann nicht nur Anzeigen veröffentlicht worden, sondern auch sonst dann Informationen, wann denn irgendwo Andachten in Wien stattfinden. Das war eine Spezialität des des Kundschaftsblattes oder sonstige Festivitäten, manchmal auch dann Geburten, Neuankömmlinge in Wien. Das war so eine, ja, ein typischer Inhalt von solchen sogenannten Intelligenzblättern.
Du schreibst ja auch, dass dann vielen anderen Orten der Habsburger Monarchie ähnliche Versuche stattfanden, solche Intelligenzblätter oder Informationsblätter rauszubringen. Und es wurde ja nicht immer von den Behörden auch positiv gesehen, insbesondere wenn sich die Herausgeber auch bemühten, diesen redaktionellen Teil ein bisschen aufzufetten mit Geschichten oder mit Reportagen. Kann man das drin auch sehen, so einen ersten Versuch so bürgerlicher Selbstbehauptung, dass man versucht hat, über diese Anzeigenblätter auch politische Inhalte zu vermitteln?
Es ist tatsächlich öfters der Fall gewesen, dass diese Anzeigeblätter, die sogenannten Kundschaftsblätter, sich zu regelrechten politischen, fast schon Tageszeitungen entwickelt haben. Das ist speziell mal für Brünn der Fall dann, also wo aus diesem Intelligenzzettel des Fragamts dann die Brünner Zeitung geworden ist dann. Sehr spannend ist allerdings der Fall in Innsbruck, wo eigentlich ein ja politisch verdächtiger Journalist, Hermann Ambros dann, der aus Graz und Wien kam, dann nach Innsbruck gegangen ist oder auch dorthin gehen musste, sagen wir so im ausgehenden 18. Jahrhundert. Und der versucht dort jetzt eine Zeitung zu gründen. Allerdings die Behörden sind eben skeptisch, eben weil er eben also politisch nicht ganz zuverlässig ist dann. Und dem gelingt es dann letztendlich, dass er eben genau ein solches Fragamt einreicht eben dann. Und die Publikation dieses Fragamts, das also sagen ursprünglich ja ein unschuldiges Anzeigenblatt sein sollte, wird dann allerdings auch sehr schnell dann ergänzt um diese ja politischen dann Berichte. Und es gelingt ihm dann tatsächlich also so in Innsbruck dann eben ja eine Zeitung unter dem Deckmantel, könnte man sagen, unter dem Vorwand eines Kundschaftsblattes dann zu etablieren.
Ich finde es ja auch interessant, so als Hinweis, dass offensichtlich an der Wiege von vielen Zeitungen eigentlich diese Kommerzialisierung von Information und Warenhandel steht. Also wie du es vorhin erwähnt hast, mit der Wiener Zeitung, eigentlich am Anfang ein Anzeigenblatt, wird dann eigentlich auch zu einer richtigen, regulären Tageszeitung. Der Falter, die Stadtzeitung, war ja auch am Anfang eine Programmzeitschrift und ist das nachher dann wirklich auch zu einem wichtigen politischen Organ geworden, das also ja auch durchaus Stadtpolitik schreibt. Und die Wiener Zeitung muss wieder zusperren, wie sie eigentlich ihr Hauptwirtschaftsfeld verliert, nämlich über die staatlich angeordneten Ausschreibungen hinsichtlich öffentlicher Vergaben und Jobs. Kann man eigentlich auch sagen, dass am Anfang der Zeitungen steht eigentlich die Privatisierung und Kommerzialisierung von Information?
Also bei der Wiener Zeitung ist es sicherlich etwas schwieriger, weil das Kundschaftsblatt, das in gewissem Sinn dann zur Absicherung dann auch der Wiener Zeit dann inkorporiert worden ist, ja erst später dann dazugekommen ist, dann also ab den 1720er Jahren, die Wiener Zeitung ja schon davor gegründet wurde, immer so mit diesem Privileg und diesem halb offiziösen Auftrag dann. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass quasi das ist ja bei Zeitungen der klassische Fall, dass einerseits natürlich über Subskription, über Abonnements irgendwie dann die Finanzierung erfolgt dann und den Verkauf und dann eben über die Anzeigen dann. Und in manchen Fällen ist es tatsächlich so, dass eben zuerst am Beginn, ich würde jetzt eben nicht unbedingt für die Wiener Zeitung sagen, aber für die anderen genannten Fälle, wie zum Beispiel diese Brünner Zeitung, so dann dieses Anzeigenblatt oder das Adressbüro dann stand und dann tatsächlich sagen die Möglichkeit erkannt worden ist, darüber dann auch noch das anzureichern dann, und das gilt dann speziell auch für Kriegszeiten dann, also durch politische Nachrichten.
Wie siehst du das Verhältnis zwischen Ordnung und Zugänglichmachung von Information und Privatsphäre?
Also als Problem existiert es gleich auf jeden Fall, also heute wie damals, weil die Transparenz ja etwas hat, was sozusagen in dem Sinne beide Richtungen führen kann, also dass sozusagen sowohl die ja sehr praktischen, nützlichen Aspekte haben kann dann, weil dadurch leichter ja Informationen gefunden werden können.
Zugleich. Es hat ja oft auch einen demokratischen Aspekt.
Ganz genau, also diese Transparenz sagen ist etwas, was unter Umständen sehr wichtig sein kann. Wobei da ja interessant ist, die Forderung aktuell ja oder so in den letzten 10, 15 Jahren von den NGOs, die im Bereich des Datenschutzes sind, ist ja quasi quasi gläserner Staat statt gläserne Bürger und Bürgerinnen dann. Das heißt also, die Forderung nach Transparenz muss sich also vor allem also danach richten, dass quasi behördliches Verhalten eben dann ja also so transparent gemacht wird, dass es eben auch rechenschaftspflichtig ist. Die Frage ist, was wollen wir von unseren Vorlieben oder so dann eben auch jetzt Behörden preisgeben oder preisgeben müssen. Das heißt, das ist eine Debatte, die aktuell natürlich also auch zum Teil ja sehr vehement geführt wird und die ja auch nicht zuletzt dank der Enthüllungen von Edward Snowden dann ja auch in einer größeren Öffentlichkeit dann bewusst geworden sind, dann, wenn sozusagen also jede Äußerung dann auf Social Media dann sofort dann umgehend auch für Geheimdienste dann durchsuchbar ist.
Und andererseits aber natürlich auch in einem vielleicht bei weitem nicht genügend, aber prinzipiell von der Ausrichtung her demokratisch gefassten Gemeingefüge, zum Beispiel auch sowas wie private Vermögenswerte natürlich spannend sind, die dann auch zu einer Steuergerechtigkeit führen können.
Genau, also das gibt es ja in manchen, also vor allem skandinavische Länder sind bekannt dafür, dass dort Offenlegung von Einkommen und so weiter, Vermögensverhältnissen, diese viel transparenter sind. Und dort also im Vergleich zu den Bedenken, also die ja nicht zuletzt also in Österreich oder in Deutschland vorherrschen, dann also da könnte man auch sagen, entspannter umgegangen wird damit. Ja, zugleich natürlich also die Forderung nach Transparenz eben hat sozusagen also das Zweischneidige dann, weil es natürlich dann also in quasi einem politischen System, das quasi eher dann auf Repression funktionieren würde oder so, dann natürlich auch der Zugriff dann sowohl auf die Vermögensverhältnisse, auch sonst dann irgendwie dann auf die Bürgerinnen und Bürger natürlich leichter wird dann.
Und was wären da heute Möglichkeiten, diese Transparenz sozusagen in einer aus unserer Sicht sinnvollen Art und Weise darzustellen?
Ja, eine faszinierende Diskussion, weil man sie eben auch in der Vergangenheit festmachen kann, ist die nach der sogenannten Unterwachung dann, die ein Begriff, den ja ein kanadischer Soziologe eingeführt hat, der nämlich nicht leugnet, dass es ein Machtgefälle gibt dann, also zwischen jetzt Bürgerinnen und Bürger und dann also ja Apparaten wie die Polizei. In dem Fall, wo die Forderung der Unterwachung eben dann die Forderung ist nach zum Beispiel Kennzeichnungspflicht von Polizisten und Polizistinnen, wie es sie ja teilweise gibt, dann teilweise auch wieder abgeschafft wurde. Und hier ist die Kulturtechnik der Nummerierung eine. Also wenn man sich deren Geschichte anschaut, war es so, dass in Wien eigentlich ja mehr oder weniger in den Jahren, als auch die Häuser nummeriert wurden, auch die sogenannten Polizeisoldaten dann nummeriert wurden. Das war also eine recht neu eingerichtete Einheit, nachdem die davor existierenden Überwachungsorgane also sehr in Verruf geraten sind, weil die waren schlecht bezahlt und dann dementsprechend haben sie sich auch also sehr übel verhalten. Gut, und um jetzt diese sogenannten Polizeisoldaten dann auch wiederum besser, wenn man so möchte, unterwachen zu können, mussten die eine messingene Nummer an ihrer Patronentasche tragen und der entsprechende Gesetzestext, der spricht tatsächlich davon, dass dies darum geschieht, damit man diese eben verklagen kann oder anklagen kann, wenn sie einen beleidigen dann. Das heißt also, um einen gewissen Schutz vor Polizeiübergriffen zu haben, wurden diese Nummern angebracht dann, also diese Kennzeichnungspflicht eingeführt. Das Interessante ist, wenn man sich die Geschichte der Habsburger Monarchie, speziell auch dann Wiens anschaut, dass diese Nummerierung der Polizisten ja das ganze 19. Jahrhundert dann existiert hat, dann später also an den Ringkragen der Polizisten. Ja, und im 20. Jahrhundert ist diese Nummerierung eben zweimal aufgehoben worden. Das erste Mal, das wundert vielleicht nicht, in den Jahren 1933, 34, also mit dem beginnenden Austrofaschismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die sichtbar getragene Nummerierung von Polizisten wieder eingeführt worden in Wien. Und wurde dann allerdings Anfang der 1960er Jahre unter Innenminister Ohler dann wieder abgeschafft, sagen dann. Das heißt, also seit damals ist es nicht verpflichtend für Polizisten, dann diese Dienstnummer eben dann sichtbar zu tragen. In Deutschland, dort ist die Debatte ja, kocht immer wieder auf dann und ist sozusagen aktueller. Da ist es je nach Bundesland und je nach Zusammensetzung der jeweiligen Regierungen dann dort wird einmal also diese Sichtbarmachung oder Kennzeichnungspflicht eingeführt, dann unter Umständen auch wieder abgeschafft dann. Aber das ist also ein Beispiel, wo also bereits im 18. Jahrhundert dann diese Debatte sich irgendwie dann feststellen lässt.
Also das ist total spannend und tatsächlich auch sehr schade, dass sich es im Unterschied zu den Hausnummern bei der Nummerierung der Polizistinnen und Polizisten nicht durchgesetzt hat in einer Kontinuität. Wenn wir jetzt wieder zu unserem Ort zurückgehen, der Nummer 1343, man kann ja diese Orte auch mit all diesen historischen Zusammenhängen auch mit dir gemeinsam erkunden manchmal.
Genau, also nachdem ich vor allem eigentlich, als ich in Prag recherchiert habe, zu meiner Dissertation draufgekommen bin, dass dort ja diese Konskriptionsnummern, also das heißt das System der Hausnummerierung, das im 18. Jahrhundert eingeführt wurde, bis heute ja auch noch zusätzlich in Verwendung ist und zugleich auch manche der alten Nummern sich noch an den Häusern befinden, habe ich diesen Blick dann auch also in anderen Städten dann angewandt und dann sind wir eben in Wien dann eben die Überreste dieser Konskriptionsnummern aufgefallen und ich habe dann schließlich eine Flanerie zusammengestellt dann, die zu manchen dieser Nummern in der Wiener Innenstadt führt. Das heißt, da kann man sagen, also die Geschichte eines ja im 18. Jahrhundert eingeführten Adressierungs- und Ordnungssystems sagen auch noch sinnlich erfahren, eben um diese zum Teil ja auch dann vierstelligen Konskriptionsnummern dann noch an den Häusern, manchmal auch im Inneren dann angebracht zu sehen.
Super, also da werden wir im Anhang die notwendigen Informationen bereitstellen. Lieber Anton, herzlichen Dank dafür, dass du uns dieses sehr originelle, aber gleichzeitig auch spannende und wichtige Thema näher gebracht hast. Es verabschieden sich Andreas,
Walter
und Anton.
Wichtige Information.
Will man sich über die Entwicklung von Hausnummern und den Versuchen, Ordnung in die Stadt zu bringen, informieren, greift man am besten zu den Büchern unseres heutigen Gastes, Anton Tantner. Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen, Hausnummerierung und Seelenkonskription in der Habsburger Monarchie und die ersten Suchmaschinen, Adressbüros, Fragämter, Intelligenzkomptoirs. Anton Tantner bietet in seinen Flanerien für jene, die gut zu Fuß sind, auch Stadtführungen zu Themen an, die sonst nicht auf dem Speiseplan klassischer Wienführungen zu finden sind. Will man sich über die nächsten Führungen informieren, dann am besten über seinen Social-Media-Kanal auf X, vormals Twitter, bzw. Mastodon.